Wir haben das Lied gesungen über die Gnade, über, im Englischen heißt der Titel Amazing Grace. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute. Die erstaunliche Gnade. Und es wurde langsam Zeit, dass wir die Gnade ein wenig ansprechen und uns Gedanken machen, was Gnade überhaupt ist. Gnade ist ein Wort, das so umfangreich ist, wenn es um den Akt Gottes geht, um die Tat Gottes geht, die Tat der Erlösung, die er in Christus bewirkt hat. So ist dieses Wort Gnade so umfangreich wie die Ewigkeit selbst. Und wir werden eine ganze Stunde eine Predigt hören, nur über Gnade, nur über das Wort Gnade und alles, was oder vieles, was dazugehört. Bei weitem ist das nicht alles, was das Wort Gnade hergibt. Aber es ist der Anfang eines Studiums, das wir in aller Ewigkeit hindurch haben werden. Und deswegen tun wir gut, wenn wir heute damit anfangen, die Gnade Gottes zu erforschen. Dieses Lied Amazing Grace, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt im Liederbuch, es wurde von einem Mann namens John Newton geschrieben. Und John Newton war zu seiner Zeit vor seiner Bekehrung ein böser Mann. Er war ein Mensch, den wir als einen Verbrecher bezeichnen würden. Er war so ähnlich wie Hitler zu seiner Zeit oder wie ein Saddam Hussein. Und wir werden gleich erfahren, warum. John Newton war ein Sklavenhändler. Seine Aufgabe war es, nach Afrika zu reisen und mit dem Schiff und von dort aus Sklaven mitzunehmen und sie nach Amerika zu bringen oder in die ganzen karibischen Inseln. Und er packte diese Sklaven in das Schiff wie Sardinen. Er legte sie übereinander, er stapelte sie. Es waren so viele, dass sie zusammengequetscht da lagen im Bauch des Schiffes. Und sie behandelten die Schwarzen wie Vieh. Und kümmerten sich überhaupt nicht um sie. Und unter diesen Umständen wurden natürlich viele krank. Und die Kranken, die warf man einfach über Bord. Circa 20% der Ladung überlebte den Transport nicht. Und man warf die Menschen einfach über Bord, weil so lebendig wie sie waren, krank. Wenn sie krank wurden, dann schmiss man sie einfach raus. Und so behandelte man sie. Und auch die Frauen wurden missbraucht und als Vieh behandelt. Und John Newton war der das Ganze organisierte. Er hat diese ganzen Menschen auf dem Gewissen. Man könnte sagen, er war ein Massenmörder. Und es ist interessant, dass er, als er sich bekehrte, dann später und erkannte, was für ein Leben er geführt hatte davor, fiel ihm nichts anderes ein, keine anderen Worte fiel ihm ein, als die zwei Worte Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Und er verfasste ein Lied und drückte so seine innersten Gefühle aus in diesem Lied, wo er dann sagt, wie herrlich ist doch der Klang, erstaunliche Gnade, die mich errettet hat, mich Sünder, mich schlimmen, bösen Menschen. Als ihm das bewusst wurde, was Gnade heißt, und ein Mensch von seinem Stand, mit seiner Vergangenheit, der wusste mit Sicherheit, was Gnade bedeutet. Denn wenn ihm diese bösen Taten vergeben wurden, so sagt er, kann jedem Menschen vergeben werden. Was ist Gnade? Ich denke, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt, wenn er in die Situation des John Newton gesteckt worden wäre, oder wenn er in seinen Schuhen gestanden wäre, jeder von uns, ich denke, jeder von uns hätte dasselbe getan oder etwas Ähnliches. Denn es war einfach das Leben Adams in ihm, dass Adam in ihm auslebte. Und dass er von Adam bekommen hatte und das Einzige, was er tun konnte, war, wir haben das oft genug immer wieder gesagt, es sollte uns klar sein. Das große Problem von John Newton war genauso. das Leben Adams. Deswegen war er nicht ein ganz besonders böser Mensch, sondern er war genauso böse wie wir alle. Und wie ich sagte, wenn irgendeiner von uns zur gegebenen Zeit in die richtige Situation gesteckt wird, würde er ähnlich handeln. Jedes Wesen im gesamten Universum, der die Gegenwart Gottes nicht in seinem Herzen hat, handelt auf dieselbe Art und Weise oder auf eine ähnliche Art und Weise. Und das ist etwas, was wir uns stets ins Gedächtnis rufen sollten, täglich. Denn wenn wir davon sprechen, dass wir das Ich ablegen müssen, wenn wir sagen, dass unser Ich schlecht ist, vollkommen böse ist und dass in unserem Ich nichts Gutes ist, dann müssen wir es ablegen. Um es ablegen zu können, müssen wir unser Leben hassen lernen. Und mir ist aufgefallen, ich habe darüber zwar gesprochen, aber ich habe es nicht genug betont. Dieses Leben müssen wir so hassen lernen, dass es für uns das Verhassteste ist auf der ganzen Welt. Dass wir nichts anderes mehr hassen als unser eigenes Leben. Und diesen Hass müssen wir uns schenken lassen von dem Herrn. Denn er ist der Einzige, der, wie der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Gerechtigkeit liebt und Ungerechtigkeit hasst. Unser ganzes Leben ist Ungerechtigkeit. Unser Wesen ist Ungerechtigkeit. Nicht die Taten, die wir tun, nicht nur die, sondern aus dem Herzen, sagte Christus, kommen böse Gedanken, Dieb, Unzucht, Mord und all diese Dinge. Und deswegen ist es das Leben, das unser Problem ist. Deswegen sollten wir es lernen oder uns schenken lassen von dem Herrn, viel besser gesagt, dass wir unser Leben täglich hassen. Denn dieser Hass wird dazu führen, dass wir jeden Tag Christus suchen. Dann wollen wir unser Leben nicht mehr leben. Aber solange dieser Hass in uns gegenüber unserem Leben nicht vorhanden ist, werden wir Christus nicht ausreichend suchen. Und wir werden ihm auch nicht ausreichend alles übergeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es uns von dem Herrn schenken lassen und dass wir ihn darum bitten, dass er uns diesen Hass gegenüber unserem Leben gibt. Es ist ein Geschenk, das mit Christus mitkommt, denn er hasst dieses Leben. Und er gibt es in unser Herz, dass wir unser Leben aufgeben. Aber wenn unser Leben aufgegeben werden soll, dann muss etwas Besseres da sein. Und das, was wir aufgeben, muss das Schlechteste sein, damit wir es aufgeben. Und das muss jedem Menschen offenbart werden, dass das eigene Leben, nicht nur die Worte, weil es wurde sehr oft gesagt, und ich denke, theoretisch wissen wir das alle, aber haben wir eine praktische Erfahrung in unserem Leben, täglich, in der wir unser Leben so sehr hassen, dass wir es nicht mehr wollen, dass wir nach Christus suchen, jede Sekunde, nicht nur jeden Tag oder nicht nur jede Woche einmal am Sabbat, sondern jeden Tag und jede Sekunde unser Leben so sehr hassen, dass wir nur noch auf Christus schauen möchten. Und das ist das, was uns Christus schenken kann, wenn wir es wollen. Wenn wir uns dazu bereit erklären. Denn alles geschieht nur in Verbindung mit unserem Einverständnis. Nichts tut Gott einfach so aus seiner treibenden Kraft heraus, aus seiner eigenen Motivation. Er muss uns diese Motivation schenken. Und diese Motivation ist, unser Leben zu hassen und sein Leben zu lieben über alles. Es ist also das Leben Adams. Dieses Leben Adams kam in John Newton hervor, und nachdem er sich bekehrt hatte, sagte er: Erstaunliche Gnade. Welch eine Gnade! Wie riesig ist die Gnade Gottes, dass er mir all das vergibt, was ich getan habe, was ich war, meinen ganzen Zustand, meine ganzen Vorstellungen. All das vergibt er mir. Und er trägt es mir nicht nach. Später, in 2 Jahren, trägt er es mir nicht nach. Er hält es mir nicht mehr vor. Sondern er vergibt bedingungslos. Er vergibt. Und ich möchte, dass wir auf diese vergebende, erlösende Gnade ein wenig näher eingehen und das untersuchen, denn eins muss klar sein, und das ist der Gegenstand unseres Studiums, dass diese Gnade etwas ist, was Gott tut, was von Gott kommt, nicht von uns. Und deswegen sollten wir das untersuchen. Ich möchte mit euch einen Einführungsvers lesen, mit dem wir unser Studium beginnen wollen, und das finden wir in Epheser. Epheser 2, lesen wir hier einige Verse. Wir lesen ab Vers 5, Epheser 2. Lesen wir ab Vers 4, damit wir den Zusammenhang besser verstehen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auf uns, die wir tot waren, in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Bis hierhin wollen wir lesen. Wir möchten ein wenig den Vers 7 untersuchen. Der Vers 7 sagt, dass Gott in den kommenden Zeiten, was sind das für kommende Zeiten? Habt ihr ein anderes Wort für diese kommende Zeit? Für diese kommenden Zeiten? Ein anderes Wort? Wie lange dauert denn diese kommende Zeit? Wie lange wird sie dauern? Ewigkeit. Wir könnten also anstatt kommende Zeiten, und das ist das, was Gott hier meint, die Ewigkeit einsetzen. Es ist die Ewigkeit, von der Gott hier spricht. Damit Gott in aller Ewigkeit, in den kommenden Zeiten, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch uns, durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus aufzeigt. Das ist also der Gegenstand des Studiums für alle Ewigkeit. Das wird der Unterricht sein, den Gott mit den Erlösten durchführen wird. Er wird sie unterrichten, und worüber wird er sie unterrichten? Paulus sagt, für alle Ewigkeit werden sie die Gnade Gottes studieren. Sie werden die Gnade Gottes studieren und nie mehr aufhören, sie zu studieren. Und Gott wird uns täglich für alle Ewigkeit in den kommenden Zeiten seine Gnade offenbaren. Und jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde werden wir in seiner Gnade eine neue Seite entdecken. Eine neue, wunderschöne Wahrheit. Denn diese Gnade ist so tief, so unergründlich tief, dass wir alle Ewigkeit damit zu tun haben werden. Und was ist Ewigkeit? Jemand hat mal ein gutes Beispiel für Ewigkeit benutzt. Er sagte, stell dir vor, ganz Europa bestünde aus Sand. Ganz Europa wäre aus Sand. Und eine Ameise würde jedes Jahr ein Sandkorn nehmen und mit einem kleinen Boot nach Australien rüberfahren und dort ausladen, und dann müsste er wieder zurückkommen, noch ein Sandkorn nehmen. Jedes Jahr macht er das. Und wie lange würde es dauern, bis er Europa abgetragen hat, bis er ganz Europa rübergetragen hat nach Australien? Und dann wieder zurück. Alles wieder zurücktransportieren nach Europa. Das ist Ewigkeit. Wir können uns das nicht vorstellen. Es ist eine so lange Zeit. Und für diese Ewigkeit, sagt Gott, werden wir die Gnade Gottes studieren. Und er wird uns jeden Tag etwas Neues über diese Gnade offenbaren können. Deswegen, warum fangen wir nicht heute an, diese Gnade zu studieren? Ich habe neulich in einem Forum, bin ich auf eine Frage gestoßen. Und da hat einer gemeint im Forum, was ist denn eigentlich für Adventisten die gegenwärtige Botschaft? Was ist die Botschaft für unsere Zeit? Und leider kamen sehr wenig Antworten. Es wurde sehr wenig geantwortet. Aber hier haben wir eine gegenwärtige Wahrheit. Hier haben wir eine gegenwärtige Botschaft, die wir studieren sollten. Und viele Adventisten meinen, es sei das Sonntagsgesetz und es sei das Papsttum und es sei irgendetwas dergleichen. Andere sagen, wir müssen die Festtage in den Mittelpunkt rücken. Sie sagen, wir müssen das Laubhüttenfest feiern, sonst wird es nicht regnen. Andere sagen, der Mittelpunkt unserer Verkündigung im lauten Ruf wird sein, Punkt, 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 so und so. Aber ich möchte euch sagen, Geschwister, dass der Mittelpunkt unseres Studiums die Gnade Gottes sein soll. Die Gnade Gottes. Das ist ein Studium, das es wert ist. Das es wert ist, studiert zu werden. Und deswegen wollen wir uns das anschauen. Was ist eigentlich Gnade? Ich möchte sagen, dass wir so eine schwache Vorstellung haben davon, was Gnade ist. Wir kratzen an der Oberfläche von diesem Thema, was Gnade ist. Aber wir tun gut daran, dass wir jetzt schon anfangen damit. Paulus sagt hier in diesem Vers, in Vers 7, wenn wir das noch einmal lesen, er sagt hier damit, er in den kommenden Zeiten, er zeige den überschwänglichen Reichtum. Er sagt nicht nur den Reichtum, sondern er sagt den überschwänglichen Reichtum. Er setzt etwas hinzu. Er sagt, dieser Reichtum ist nicht im normalen Sinne Reichtum, sondern es ist mehr als normal. Es ist überschwänglich, der überschwängliche Reichtum. Und warum betont er das so sehr? Weil wenn jemand das verstanden hat, was diese Gnade alles beinhaltet, der wird erkennen, dass diese Gnade so mächtig ist, dass sie alles andere übertrifft. Und deswegen ist dieses Studium so wertvoll. Wenn wir das Wort Gnade definieren möchten, was würdet ihr sagen, was Gnade bedeutet? Wie würdet ihr Gnade definieren? Habt ihr irgendeinen Ausdruck dafür? Irgendeine Erklärung dafür? Wie würdet ihr Gnade definieren?
Das ist erstmal was Unverdientes, eine unverdiente Gunst.
Ja, ganz genau. Ich würde auch sagen, es ist unverdiente und grundlose Gunst. Absolut ohne Grund. Es gibt keinen Grund dafür, dass Gott uns gegenüber Güte zeigt. Und wir haben es nicht verdient. Wir haben seine Güte nicht verdient. Also es ist unverdiente Gunst. Wenn wir dafür arbeiten könnten, wenn wir dafür etwas leisten könnten, wäre es dann noch Gnade? Wäre es dann unverdiente Gunst? Nein, dann wäre es verdiente Gunst. Dann würden wir sagen, schau her, ich habe das und das getan und mir steht das zu. Mir steht Gnade zu. Aber wir haben sehr oft gesehen, es ist eine unverdiente Gunst. Wir können nichts dafür tun und deswegen ist es nicht erarbeitet. Es ist unverdient. Es bedeutet, dass wir es nicht verdienen. Dass es uns eigentlich nicht zustünde aufgrund unserer Leistungen. Aber grundlos gibt uns Gott diese Gnade und diese Güte. Ich habe im Lexikon einige Definitionen gefunden und die möchte ich euch vorlesen. Es sind 4 Definitionen und dann möchten wir weitergehen. Nummer 1, dort heißt es in diesem religiösen Lexikon, in dem religiösen Abschnitt von Webster's Lexikon. Nummer 1, Gnade ist unverdiente Liebe und Gunst für die Menschheit. Unverdiente Liebe und Gunst für die Menschheit. Nummer 2, Gnade ist ein göttlicher Einfluss, der im Menschen wirkt, um ihn zu reinigen, moralisch zu stärken und so weiter. Also es ist ein göttlicher Einfluss. Es ist nicht nur so, dass Gott uns gegenüber wohlwollend gegenübersteht und sagt, ich mag dich. Es ist nicht nur so, dass er mich wohlwollend ansieht, sondern es ist etwas Praktisches, was er tut. Nicht nur seine Gefühle gegenüber mir, sondern Gnade ist etwas Praktisches, was er tut. Und Gnade ist, es heißt hier, der Einfluss, ein göttlicher Einfluss, der im Menschen wirkt. Und wie nennen wir diesen Einfluss? Habt ihr ein anderes Wort für diesen Einfluss? Was ist dieser Einfluss? Der Geist, der Heilige Geist. Der Geist Gottes. Das ist dieser Einfluss. Und gemäß der Schrift und gemäß auch diesem Lexikon heißt es, dass dieser Einfluss etwas Praktisches ist. Dieser Einfluss ist der Geist Gottes, der in uns hineinkommt. Also nicht nur das, was Gott uns gegenüber fühlt, sondern Gnade ist etwas, was er für uns tut. Und deswegen wird diese Gnade so wertvoll. Denn wenn wir untersuchen, was Gott für uns getan hat, kommen wir unweigerlich an den Punkt, wo wir Gnade betrachten müssen. Denn alles, was er getan hat, ist aus Gnade und aus Gnade allein. Nummer 3, hier heißt es, der Zustand eines Menschen, Gnade ist der Zustand eines Menschen, normalerweise würde man das nicht so ausdrücken, man würde nicht sagen, Gnade ist ein Zustand, in der sich ein Mensch befindet. Aber das Lexikon sagte, es ist der Zustand, Gnade ist der Zustand eines Menschen, der durch diesen Einfluss zu Gott gebracht wurde. Ist ein Zustand. Wir sind in einen Zustand versetzt worden durch die Gnade, wo wir in einem Gnadenzustand sind, wo wir zu Gott gebracht wurden, durch diese Gnade. Und Nummer 4, Gnade ist ein bestimmter Vorteil, ein Vorzug oder eine Gabe, die Gott den Menschen gibt. Wir sehen also, dass selbst ein Lexikon es klar und deutlich definiert. Ich habe dann auch in der Strongs Übersetzung nachgeguckt, in dem Strongs Wörterbuch, und da stehen ähnliche Dinge drin. Es ist ein göttlicher Einfluss. Gnade ist also nicht nur etwas, was auf dem Papier steht, sondern es ist etwas Aktives, was zu uns kommt. Ich möchte mit euch in Epheser etwas weiterlesen, in Kapitel 4. Lesen wir ab Vers 7 in Kapitel 4. Hier heißt es: einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Gnade ist also die Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch wieder hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Hier wird die Gnade ausgedrückt, wie die Gnade hier zu uns kommt. Er ist also hinabgefahren in die Tiefe, ist gestorben für uns, den Kreuzestod. Er wurde auferweckt am dritten Tage, ist in den Himmel gefahren, der Vater hat ihn verherrlicht. Und so kann er das ganze Universum erfüllen. Und natürlich, es geht um uns. Er kann uns erfüllen, die wir seinen Geist verloren hatten. Das ist die Gnade. Gott hat alles getan. Wenn Gott jemanden errettet, dann tut er das vollständig. Wenn jemand in Gefahr ist, dann sagt Gott nicht, oh, jetzt muss etwas getan werden, wir müssen darüber nachdenken, sondern dann greift er herunter mit seinem göttlichen Arm und reißt uns aus der Schlinge Satans heraus. Es ist sein Teil, es ist sein Werk, seine Arbeit von Anfang bis zum Ende. Deswegen ist diese Gnade so herrlich. Und dann heißt es in Vers 11, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und so weiter und so weiter. Das sind also die Gnadengaben, nennen wir sie. Es sind die Gaben der Gnade. Und je nachdem, wem welche Gnade gegeben ist, bekommt er eine bestimmte Gabe, ein bestimmtes Talent, einen bestimmten Vorzug. Aber alle haben die Gabe der Gnade nach dem Maß Christi, nach dem Reichtum des Maßes Christi. Und deswegen steht jedem einzelnen Menschen die ganze Gnade Gottes zur Verfügung. Gnade wird dargestellt als ein Paket in Christus, als etwas Ganzes, nicht als etwas Geteiltes. Gnade ist nicht ein anderer Teil, den uns auch gegeben wird, sondern Gnade umfasst alles, was in Christus getan wurde. Und das ist das Geschenk der Gnade. Es ist eine vollkommene Sache. Es ist nicht nur, wie Gott uns ansieht, möchte ich nochmal betonen, sondern es ist etwas, was Gott tut. Es ist eine aktive Sache. Ich möchte euch einige Aspekte der Gnade vorlesen. Es sind 5 Punkte, die ich ansprechen möchte, und wir werden dann diese 5 Punkte dann nachher etwas näher untersuchen. Aber um es erst einmal zusammenzufassen, lese ich alle 5 Punkte einmal vor. Erstens, Gnade ist unveränderlich. Gnade ist unveränderlich, unverhandelbar. Gnade kann man nicht verhandeln. Nummer 2, Gnade ist unverdient. Niemand verdient Gnade. Eine Gunst, die kein Mensch verdient. Nummer 3, Gnade ist ausschließlich ein Geschenk. Der Mensch trägt nichts bei. Nummer 4, Gnade sieht nicht die Person an. Sie umfasst alle Menschen. Nummer 5, Gnade ist ausreichend. Sie tut alles und beinhaltet alles. Wir möchten auf diese Punkte ein wenig näher eingehen. Und wir möchten sehen, wie vollständig Gnade eigentlich ist und wie wir teilhaben an dieser Gnade. Ich möchte den ersten Punkt in 2. Timotheus mit 2. Timotheus untermauern. 2. Timotheus 1, Vers 9. Hier heißt es, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesus, vor der Zeit der Welt. Wann wurde diese Gnade gegeben? Wann stand diese Gnade bereit für alle Menschen? Was sagt der Vers? Was haben wir jetzt gelesen? Wann stand diese Gnade in Christus Jesus bereit für alle Menschen? Wann wurde sie gegeben den Menschen? Ja. Vor der Grundlegung der Welt, bevor es die Welt überhaupt gab, stand diese Gnade bereit. Wenn diese Gabe bereit stand vor der Grundlegung der Welt, für wen stand sie dann bereit? Bevor diese Welt geschaffen wurde, für wen stand sie dann bereit? Für den gesamten Planeten. Wenn Gnade da war, bevor wir existiert haben, bevor der ganze Planet existiert hat, dann muss sie für den ganzen Planeten gelten. Und das ist das, was Paulus hier an Timotheus sagen möchte. Er sagt, dass diese Gnade vor der Grundlegung der Welt bereits in Christus vorhanden war und der ganzen Welt gegeben werden sollte. Das ist der Ratschluss Gottes. Und wir kennen den Erlösungsplan. Wir wissen, dass Gott zu seinem Sohn sprach und sagte, wir müssen die Menschen erlösen. Und wie Christus sich bereit erklärt hatte, auf die Erde zu kommen. All das beinhaltet die Gnade. Das ist der Erlösungsplan in sich. Und das ist geschehen aus der Gnade Gottes. Es gibt da eine Lehre, die nennt sich Prädestination. Habt ihr davon schon gehört, ja? Sie ist eigentlich eine Lehre, die früher sehr populär war. Bis heute hat sie aber noch Wurzeln. Aber diese Lehre lehrt, dass bestimmte Menschen vorherbestimmt sind zur Erlösung und bestimmte Menschen vorherbestimmt sind für den Tod. Dass Gott schon im Vorhinein Menschen festgelegt hat für die Erlösung und andere Menschen festgelegt hat für den Tod. Und das ist eine Sache der Willkür. Und es gibt Menschen, die glauben das. Aber wir wissen, dass es eine unbiblische Lehre ist. Gott hat niemanden zuvor erwählt zur Erlösung und andere erwählt zur Verdammung. Sondern er hat alle Menschen erlöst. Alle Menschen erwählt in seinem Sohn durch seine Gnade. Was Gott tut, das tut er stets für alle. Und das ist ein Grundsatz, ich betone das sehr stark, weil es mir sehr am Herzen liegt, dass wir das verstehen. Dass Erlösung einzig und allein durch die Gnade geschieht. Und da tragen wir nichts dazu bei. Wir haben das sehr oft behandelt, aber ich weiß, dass es, solange es ein Kopfwissen ist, es kann sein, dass wir es als ein Kopfwissen festhalten, aber es muss Wirklichkeit werden in unserem Leben. Wir müssen es tatsächlich in unserem Leben vollständig durch den Glauben annehmen und von Christus ausleben lassen. In Gottes Plan ist niemand zu hässlich, niemand zu dick, niemand zu dünn, niemand zu weiß, niemand zu schwarz. Niemand zu böse oder zu gut, dass Gott ihn nicht lieben würde, wie sich selbst. Und das beinhaltet seine Gnade. Er macht überhaupt keine Unterscheidung zwischen der Person. Ist total inkonditionell. Das ist Gnade. Gnade umfasst alle. Gott tat etwas in Christus, bevor die Welt war. Wenn er das aber tat, bevor die Welt war, dann gilt es für die ganze Welt, nicht nur für einige Menschen. Denn er tat es ja, bevor es überhaupt noch Menschen gab. Und wenn er das tat, dann hat er damit alle Menschen eingeschlossen in diese Gnadentat. Gnade ist völlig unabhängig vom Menschen. Gnade ist absolut unabhängig. Deswegen hat Gott damals noch die Gnade festgelegt und in diese Gnade alle Menschen eingeschlossen. Gnade ist erschienen, bevor wir existiert haben. oder wurde geplant oder wurde festgelegt, wurde in Christus gegründet, bevor wir existiert haben. Und Gnade hat nichts damit zu tun, was wir getan haben oder nicht getan haben oder unterlassen haben zu tun. Gnade ist unverhandelbar. Man kann nicht zu Gott gehen und sagen, was soll ich dafür tun? Und das ist das, wie wir es normalerweise betrachten. Normalerweise sagen Menschen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist die Frage, die am meisten aufkommt. Was soll ich denn tun? Was muss ich tun? Was wird von mir verlangt? Aber es ist interessant, dass hier unser Augenmerk gerückt wird auf etwas, auf eine Wahrheit, die Gott getan hat. Diese Gnade ist vorhanden aus der Güte Gottes heraus. Nicht, weil wir etwas getan haben. Deswegen ist die Frage nicht, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Sondern die richtige Frage lautet, was hat Gott getan zu meiner Erlösung? Was hat er getan, damit ich erlöst werde? Das ist die richtige Frage, denn wenn wir fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Welche Regeln, welche Vorschriften muss ich einhalten? Die Gefahr ist, dass der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird. Der Mensch wird ins Rampenlicht gerückt. Und das Augenmerk geht sofort auf den Menschen über. Und wir betrachten nicht mehr Christus und das, was er getan hat und seine Gnade, sondern wir betrachten uns und was wir tun müssen und was wir tun, was von uns verlangt wird. Deswegen ist es so von Grund auf verkehrt, zu sagen, was muss ich tun? Die Frage lautet, was hat Gott getan, damit ich es glaube, damit ich es durch den Glauben annehmen kann? Denn wenn die Gnade durch den Glauben zu uns kommt, dann habe ich damit nichts zu tun. Wenn es Gnade ist durch den Glauben, dann warum fragen wir, was muss ich tun? Dann ist es deutlich, dass ich glauben muss. Wenn es durch Gnade geschieht, durch den Glauben, dann ist das, was ich tun muss, glauben. Und nicht etwas anderes. Wenn es heißt Gnade durch den Glauben, was hat mein Bemühen damit zu tun? Was hat meine Errungenschaften damit zu tun? Meine Triumphe in meinem Leben, die von mir ausgehen, die haben nichts damit zu tun. Es ist etwas, was Gott tut in Christus. Das ist Gnade. Und es heißt Gnade durch den Glauben, aber was soll ich glauben? Was soll ich denn glauben? Soll ich das glauben, was ich tun kann? Ist das der Glaube, den die Bibel von uns verlangt? Wenn es heißt durch Gnade durch den Glauben, dann ist meine Frage nicht zu glauben, was ich tun kann, sondern zu glauben, was Gott bereits getan hat. Was er getan hat und was abgeschlossen ist, was zur Verfügung steht einem jeden Menschen. Das ist die richtige Frage. Ihr seht also, was ich versuche ist und was die Schrift versucht von A bis Z, ist das Augenmerk darauf zu lenken, was Gott getan hat in seinem Sohn. Denn wenn der Mensch fragt, was muss ich tun oder was ist für mich vorgesehen, was ist mein Teil, dann rückt der Mensch in den Mittelpunkt und nimmt die Stelle Gottes ein. Dann rücken die Augen auf einmal auf den Menschen und der Mensch fragt, was muss ich tun? Wo kann ich meine Kraft einsetzen? Wo kann ich Dinge schaffen? Wo kann ich Siege erringen? Und das ist komplett verkehrt. Das ist das Gift, das uns alle vergiftet hat. Das Ich. Das Blicken auf das Ich. Denn nur in Christus ist Erlösung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Augen auf ihn lenken. Und dieses Thema der Gnade rückt ihn wahrlich vor unsere Augen, wenn wir es richtig betrachten. Und wenn wir wirklich aufrichtig und ehrlich uns eingestehen, dass es eigentlich gar nichts gibt, was ich tun kann, wenn es um Erlösung geht. Erlösung ist in Christus vorhanden. Es ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten. Lesen wir das in Römer 3. Römer 3, lesen wir ab Vers 23. Die Verse 23 und 24. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also es ist etwas, was Gott getan hat. Und das, was er getan hat, ist die Erlösung in Christus Jesus. Er hat seinen Sohn gesandt. Und in seinem Sohn ist das Leben, das wir alle erhalten müssen. Er hat ein perfektes Leben durch Leiden hier auf der Erde sich erarbeitet. Ist gen Himmel gefahren nach seinem Tod? Ist denn ich gestorben am Kreuz? Ist gen Himmel gefahren am dritten Tage? Auferstanden, dann gen Himmel gefahren? Und dann dort verherrlicht vom Vater, damit er alle Menschen erfüllt. Und dieses Leben, das er uns gibt, ist das siegreiche Leben, das dem Ich gestorben ist am Kreuz. Unter den schwierigsten Umständen. Christus war in einem Zustand am Kreuz, verlassen von seinem Vater. Keine Hoffnung auf Auferstehung, sagt Schwester White. Er konnte durch die Pforten der Hölle nicht hindurchblicken. Es war ihm unmöglich. Er fragte: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diese Situation ging er weiter bis zum Schluss und entschied sich nicht für das Ich, sondern entschied sich für das Wort des Herrn, für die Anweisung seines Vaters weiterzugehen bis in den Tod. Und seine Motivation war nicht Gehorsam gegenüber seinem Vater. Gehorsam ist ein Knecht. Gehorsam ist ein Kind, aber nicht ein Sohn. Ein Sohn, der mit seinem Vater auf demselben Niveau steht, ist dem Vater nicht gehorsam, sondern er ist voller Liebe für seinen Vater. Er ist erfüllt. Die einzige Motivation, Triebfeder, Triebkraft, die ihn dazu treibt, Gutes zu tun, ist nicht Gehorsam, sondern ist die vollkommene Liebe zu seinem Vater. Deswegen darf in unserem Herzen in diesem Sinne nicht Gehorsam als Beweggrund sein, sondern die Liebe zum Vater. Und diese Liebe ist die Liebe des Sohnes zu seinem Vater. Und wenn wir sein Leben erhalten haben, dann haben wir dieselbe Liebe für den Vater. Und dann tun wir nicht mehr Dinge, weil uns irgendein Gesetz dazu auffordert, dass wir es tun. Sondern wir entscheiden uns dafür, weil wir nie etwas anderes tun würden, weil wir den Vater lieben. Somit ist die Motivation nicht Gehorsam, wie ein Knecht gehorsam ist, obwohl sein Herz nicht drin ist. Wie ein Kind gehorsam ist den Eltern, obwohl sein Herz nicht dabei ist. Ein Kind mag sagen, oh, ich würde so gerne rauskommen zu seinem Freund durch das Fenster. Ich würde so gerne aus dem Haus kommen, aber ich werde meinem Vater gehorsam sein. Ich weiß, dass er es nur gut mit mir meint, obwohl ich so gern draußen wäre. Mein Herz sagt mir, ich möchte draußen sein. Aber ich kann leider nicht und ich gehorche. Mein Kopf sagt mir, es ist besser, meinem Vater zu gehorchen. Das ist Gehorsam. Aber wenn es um die Motivation geht, die uns ins Herz gegeben werden muss, damit wir uns nie wieder für etwas anderes als für Christus entscheiden, dann kann es nur Liebe sein. Niemals Gehorsam in diesem Sinne. Ein Außenstehender mag sagen, schau her, der ist gehorsam. So wie es von Christus heißt. Er war gehorsam bis zum Tode. Ein Außenstehender, der draufblickt, der sieht, ja, der war gehorsam. Interessant, ich wäre vom Kreuz gekommen vielleicht. Aber der war gehorsam bis zum Schluss. Aber wenn es um die Motivation Jesu geht, warum er bis zum Schluss durchhielt, war es nicht gehorsam. Weil gehorsam, man könnte im Lexikon nachschauen und Bruder Kai sagte mir, er hätte nachgeschaut und interessante Dinge gefunden. Vielleicht können wir das später noch dranhängen an diese Predigt in unserem Studium. Aber Gehorsam, ihr könnt in jedem Lexikon nachschauen, Gehorsam wird stets als etwas beschrieben, das jemand tut, der es aus seiner eigenen Motivation heraus eigentlich nicht tun möchte, aber weil das Gesetz ihm das sagt, deswegen tut er das. Das ist Gehorsam. Wenn es aber um unsere Motivation geht, darf es nicht Gehorsam sein, sondern es muss unbedingt die Liebe sein. Nichts anderes darf es sein. Selbst wenn wir auf Christus blicken, muss es nicht sein, weil ich weiß, dass es besser wäre für mich, auf Christus zu blicken, sondern weil ich mein Leben hasse und sein Leben liebe. Es ist wieder die Liebe, die mich motiviert. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Nicht lasst uns gehorsam sein, weil das Gebot sagt es so. Das ist der ganze Punkt, auf den die Bibel hinaus möchte. In Apostelgeschichte lesen wir Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir einen ähnlichen Gedanken. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Hier heißt es, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. In keinem anderen ist das Heil. Und wenn es hier heißt, in ihm, in keinem anderen als in ihm, so wissen wir, dass dieses Heil in ihm zu finden ist und nicht irgendwo sonst. Deswegen, wenn irgendjemand nach dem Heil, nach Erlösung suchen soll, so suche er es nicht in sich selbst oder in dem, was er tun soll, oder in den Geboten, die ihm sagen, du sollst dies oder das tun, sondern Heil ist in Christus und in Christus allein. Deswegen sagt die Schrift, und in keinem anderen ist Heil. Und nicht, dass irgendjemand sagt, er hilft uns. Oh ja, er hilft uns. Aber wie hilft er uns? Indem er das ganze Leben übernimmt und sein Leben lebt anstelle von uns. Ein Mensch mag sagen, ja, ich möchte mein Leben dem Herrn übergeben, ich möchte mein ganzes Leben Gott übergeben, aber es gibt noch einige Dinge, die ich zuerst klarstellen muss mit dem Herrn. Ich muss einige Dinge noch aus dem Weg räumen. Wer das sagt, der hat keine Vorstellung von dem, was er sagt. Denn nicht wir machen Schritte auf Gott zu. Es gibt keinen Menschen, der auch nur einen Zentimeter auf Gott zuschreiten kann. Deswegen ist all das, was von uns verlangt wird, kann nur eine einzige Sache sein und nichts anderes. Durch den Glauben Christus anzunehmen. Das Leben, das in Christus ist, anzunehmen. Dass das Einzige, was von uns jemals verlangt wurde, vom Menschen jemals verlangt wurde, von dem Fall Adams an, bis Christus wiederkommt, ist es das Einzige, was vom Menschen verlangt wird. Sonst gar nichts. Und ich sage das mit einer Riesenbetonung, obwohl ich weiß, dass ein Adventist mir den Kopf abreißen würde am liebsten. Aber das ist das Evangelium im Kern. Es ist nicht tun, sondern es ist sterben. Schwester Brigitte sagte mir immer wieder, das Evangelium, Erlösung ist nicht streben, sondern Erlösung ist sterben. Und das ist eine wundervolle Wahrheit. Und ich wiederhole das gern. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und wenn 10.000 gegen mich sind, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist etwas, was Gott tut. Keine Ehre dem Menschen. Alle Ehre gebührt Gott und dem Lamm. Für alle Ewigkeit. Deswegen ist nicht die Frage, was verlangt Gott von mir, dass ich tue. Das war ständig die Frage, die Menschen gestellt haben. Und die Antwort hat ständig gelautet, immer und immer wieder, Glaube. Glaube! Gib dein Leben auf, schau auf den Heiland und nimm sein Leben an. Das beinhaltet, dass ich meinem Ich vollkommen sterbe. Und wenn es also etwas gibt, dann ist es, sich für Gott zu entscheiden und für das Leben in Christus sich zu entscheiden, durch den Glauben. Sonst gar nichts. Das ist das Einzige, was irgendein Mensch jemals braucht. Und deswegen befinden sich Menschen in großer Gefahr, die sagen, ich muss zuerst etwas in Ordnung bringen, bevor ich dieses Leben in Christus genießen kann. Ich muss ein paar Schritte auf ihn zumachen. Ich muss das aus meinem Leben räumen, das aufgeben, das ablegen. All diese Dinge sind total verkehrt, denn sie rücken den Menschen in den Mittelpunkt. Und das raubt unsere Augen von Christus. Erlösung ist in Christus. Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Wir müssen nicht ein Heilmittel erfinden. Das wäre dasselbe, wie wenn Bruder Mirek ein Heilmittel gefunden hätte gegen AIDS. Und ich habe AIDS. Und anstelle zu Bruder Mirek zu gehen und aus seinem Schrank die Medizin zu holen, versuche ich die Medizin selber zu basteln und selber zusammenzurühren. Und scheitere immer wieder, weil ich kenne die Formel einfach nicht. Die Medizin ist da, aber ich versuche sie immer wieder selber zu mischen. Ich möchte nicht hingehen, um sie zu nehmen. Deswegen, Erlösung ist in Christus. In Christus ist der Mensch vollkommen. Da muss er nichts mehr hinzufügen, nichts halten, nichts tun. Sondern in Christus existiert ein Leben, das tut, das aktiv ist, das arbeitet von früh bis spät. Nicht du bist es, der arbeitet. Wenn du es noch bist, hast du keinen Anteil am Leben des Herrn. Und deswegen ist es Gnade. Weil Gott uns dieses Leben gegeben hat und in diesem Leben ist das volle Maß Christi. Ist das volle Maß des Reichtums Christi. Alles in ihm vorhanden. Keine Ehre gebührt dem Menschen. Nummer 2 und Nummer 3 lässt sich zusammenfassen mit dem Vers in Epheser 2, Vers 8. Punkte Nummer 2 und 3 waren: Gnade ist ein Geschenk, ist etwas Unverdientes. Gnade ist ein Geschenk. Wir finden das in Epheser 2, Vers 8. Hier heißt es: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist nicht etwas, was ich mir verdienen kann. Gnade ist ein Geschenk. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich ja niemand rühme. Und ich weiß, dass so viele Christen sagen, Erlösung durch den Glauben allein. Aber ihr ganzes Leben zeigt, dass sie keine praktische Erfahrung haben damit. Dass nicht Christus lebt, sondern dass immer noch sie leben. Und sie sagen, manchmal habe ich Telefongespräche und Menschen sagen zu mir, ja, ich stimme damit überein, was betonst du das immer so stark? Und sie sagen zu mir, ja, ich, und dann erzählen sie mir von einer Begebenheit zum Beispiel, wo sie mit einem Menschen zusammen waren und der Mensch hat irgendetwas Schlimmes gesagt über diese Person und sie hat sich dann aufgeregt und hat sich gewundert, warum diese Gefühle noch im Herzen vorhanden sind. Ich bin doch ein Christ. Warum habe ich noch diese Gefühle in mir? Warum habe ich Hass empfunden? Oh, wie gern hätte ich das noch einmal betont. Aus Gnade seid ihr erlöst. Nicht aus euren Werken. Aber viele praktizieren immer noch die Werksgerechtigkeit, obwohl sie das nicht haben wollen, theoretisch. Theoretisch sagen sie, nein, nichts aus Werken. Aber ihr ganzes Leben zeigt, dass sie aus Werken leben und nicht aus der Gnade. Dass sie in ihren Werken versuchen, Erlösung sich zu verdienen. Wenn jemand sagt, zu einem Hungernden auf der Straße geht und sagt, ich gebe dir zu essen. Es gibt viele Menschen, die sehr skeptisch sind. Niemand bekommt etwas umsonst. Niemand gibt etwas umsonst. Und deswegen mag er fragen, ja, was muss ich dafür tun? Nichts, rein gar nichts. Ich möchte dir etwas schenken. Ich möchte dir etwas ausgeben. Komm, ich lade dich ein. Ah, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du willst mich auf den Arm nehmen. Niemand gibt dem anderen etwas umsonst. Du willst mich reinlegen. Da steckt irgendwas dahinter. Warum umsonst? So sind wir aufgewachsen. Das ist das Alltägliche in unserem Leben. Das ist Gnade, wenn jemand sagt, ich gebe dir etwas zu essen umsonst. Aber was ist, wenn ich jemanden zum Essen einlade und sage, ja, aber du musst, ich würde dich bitten, dass du dafür als Gegenleistung etwas tust. Mach mir mal die Hecke, schneide mir mal die Hecke oder nimm mir mal den Rasen. Dann ist es nicht Gnade, dann ist es verdient. Dann hat er sich sein Essen verdient. Dann hat er gearbeitet und er hat es sich verdient. Aber so ist die Gnade nicht, die von Gott kommt. Die Gnade umfasst alle Menschen und diese Gnade ist völlig kostenlos zu haben. Es kostet uns was, unser eigenes Leben. Deswegen tritt Christus in der Offenbarung als ein Kaufmann auf und er sagt, kaufe von mir. Gib mir dein verwirktes Leben und ich gebe dir als Gegenleistung Augensalbe. Ich gebe dir das reine Gewand und all diese Dinge. Wir müssen unser Ich aufgeben, aber das ist das Harte bei den Menschen. Das Ich vollkommen aufzugeben. Wer noch in seinem Herzen Hass hat, Abneigung, irgendetwas gegen seinen Bruder, ist es das Leben Jesu? Will er behaupten, dass das Leben Jesu in ihm ist? Sei es irgendjemand, und wenn es selbst der Generalkonferenzpräsident persönlich ist und sagt, in mir ist Christus, wenn er seinen Bruder hasst, hat er das Leben Jesu nicht in sich, denn das Leben Jesu hasst niemanden. Und das ist deswegen betrügen sich viele Geschwister selbst. Aus Gnade sind wir selig geworden durch den Glauben, nicht aus uns selbst. In Römer 5, Vers 8 lesen wir es. Römer 5, Vers 8. Hier heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch die schlimmsten Taten getan haben. Da ist Christus für uns gestorben. Aber als er gestorben ist, war ich gar nicht auf der Welt. Trotzdem sagt er ist gestorben für mich. Mein Leben war damals genauso auf der Welt wie heute. Es ist dasselbe Leben und er ist deswegen für dieses Leben gestorben, damit er dieses Leben zur Ruhe legt und uns sein Leben schenkt. Deswegen ist er auch für mich gestorben, denn er ist im menschlichen Fleisch, dem ich gestorben. Hier sagt der Vers, dass er für alle Menschen starb, für alle Sünder. Wer von sich denkt, er sei kein Sünder, der befindet sich in großen Schwierigkeiten. Denn Christus ist nur für Sünder gestorben. Er ist für Gottlose gestorben. Er ist für die schlimmsten Menschen gestorben. Und warum? Weil sie gottlos waren, weil sie schlimm waren, weil sie Sünder waren. Deswegen ist er gestorben. Deswegen, wenn jemand auf seine eigenen Werke baut und sagt, oh, ich habe das und das getan, darauf werden wir noch etwas später näher eingehen, was dann ist. Lesen wir in Römer 3, Vers 21 noch einmal. Römer 3, Vers 21. Diesen berühmten Vers. Nun ist aber ohne Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Diese Gerechtigkeit, diese Gnade, die uns Gott erweist, ist ohne Gesetz erschienen. Vollkommen ohne Gesetz. Warum? Weil es hat überhaupt nichts damit zu tun, was wir jemals getan haben oder ob wir irgendein Gesetz gehalten haben oder nicht getan haben. Oder nicht gehalten haben. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist diese Äußerung, diese typisch adventistische Äußerung, halte die Gebote. Und die Gebote sind nicht schwer. Sie zitieren diese Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen aus der Bibel und sagen, da, wir müssen die Gebote halten. Hältst du schon die Gebote? Hast du schon über den Sabbat gehört? Ja, warum denn nicht? Warum hältst du den Sabbat nicht und all diese Dinge? Aber das ist absolut verkehrt, wenn wir so an die Sache rangehen. Dann sind wir verdammt, denn niemand kann das Gesetz halten. Sein Ding der Unmöglichkeit, es ist Christus allein, der das Gesetz halten kann. Weil er allein ist in Harmonie mit seinem Gesetz, das er gegeben hat. Deswegen brauchen wir sein Leben. Wir brauchen nicht irgendetwas zu tun. Wir müssen nicht unsere Taten umerziehen, sondern wir müssen diese Gnade, die so reichlich in Christus vorhanden ist, einfach annehmen. Wir sind Sünder. Gestehen wir es uns doch zu. Wir sind Sünder, wir können es nicht anders. Und nehmen wir das neue Leben an, das es besser kann. Dieses neue Leben kann alles besser. Deswegen brauchen wir das Leben, wir brauchen nicht irgendwelche Taten. In Kapitel 4 und Vers 6, Vers 5 lesen wir. Kapitel 4, Vers 5 von Römer. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Aber nur, wenn du nicht mit Werken umgehst. Nur, wenn du nicht versuchst, Werke zu tun. Nur dann wird dir dein Glaube zugerechnet zur Gerechtigkeit. Das ist ein unbedingtes Kriterium. Das ist unerlässlich, dass jemand nicht mit Werken umgeht. Keiner darf meinen, er könnte durch Werke irgendetwas erreichen. In Kapitel 6, Vers 14 lesen wir etwas Interessantes. Hier heißt es, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch. Warum nicht? Es gibt ein bestimmtes Kriterium, warum die Sünde nicht herrschen kann über uns. Weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das sind die Worte Jesu. Viele sagen, du sei vorsichtig damit, wie du das ausdrückst. Ich sage euch, ich lese zuerst, was die Bibel sagt und dann überlege ich mir, ob ich vorsichtig sein muss. Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, nur wenn ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das ist das Wort des Herrn, gelobt sei der Herr dafür. Denn es hat nichts damit zu tun, ob ich etwas dazu tue oder ob ich mich anstrenge, besser zu sein oder dies oder jenes. Ob ich in der Gesundheitsbotschaft vorangeschritten bin schon? Wie oft kamen diese Fragen? Na, trinkst du noch Kaffee? Isst du noch Käse und Milch? Wie sieht es mit Milch aus? Das sind Fragen, die vollkommen daneben sind. Denn es hat überhaupt nichts mit deiner Erlösung zu tun, ob du Milch trinkst oder nicht. Es hat mit deiner Gesundheit zu tun. Nur viele Menschen mixen alles zusammen, weil ihr Verständnis von Gerechtigkeit und ihr Verständnis von der Erlösung auf Werken basiert. Sie denken, sie wären besser, wenn sie irgendetwas machen würden, wie Milch oder irgendetwas zu lassen oder Fleisch nicht zu essen. Manche werden sogar nicht getauft, wenn sie noch Fleisch essen. Ich weiß, dass ich damit viele Gegner habe. Das ist mir nicht neu. Aber das Evangelium ist nur ein Evangelium. Und das Evangelium ist das Evangelium von der Gnade Gottes, nicht davon, was für eine Liste er uns gegeben hat, was wir zu tun haben den ganzen Tag über. Das ist das Herrliche dabei. Nicht wir tun es. Christus tut alles. Oh, Christus muss man nicht beaufsichtigen. Er braucht keinen Aufseher, der alles richtig macht. Das braucht der Gottlose. Dem musste das Gesetz gegeben werden. Jetzt aber, wo wir im Geist sind, jetzt wo wir in Christus sind, werden wir nicht mehr vom Gesetz geleitet und geführt, sondern wir werden vom Geist geführt. Deswegen heißt es, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr seid unter der Gnade. Ich möchte betonen, dass die Gnade uns niemals dorthin führen wird, dass das Leben Jesu sich im Gegensatz zu den Gesetzen benimmt. Christus ist kein Knecht der Sünde. Gelobt sei der Herr deswegen. Deswegen, wenn ihr dieses Leben habt, das in Christus zur Verfügung steht, könnt ihr getrost sein, dass dieses Leben stets das Gute tut. In Hebräer lesen wir, du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Dieses Leben gehört uns. Einfach durch die Gnade. Und dieses Leben ist aktiv. Christus auf der Erde war. Schaut sein Leben an. Das ist dasselbe Leben, das er uns zur Verfügung gibt jetzt. Er ist es auch der es lebt. Er gibt uns das Leben nicht getrennt von seiner Person selbst. Und sagt hier, ich gebe dir die Qualität dieses Lebens von Ferne. Ich bin im Himmel neben meinem Vater und ich sende dir dieses Leben in irgendeiner Form, aber es bin nicht ich. Du musst es leben. Ich mache dich nur rein, aber du musst jetzt schauen, dass du dir Kraft... Das ist das Falsche, das ist kein Evangelium. Denn es gibt kein anderes Evangelium als das, das bereits gegeben ist. Und das Evangelium sagt, dass Christus lebt. Erlösung ist nicht Streben, sondern Erlösung ist Sterben. Es gibt noch einige Dinge, die wir vorlesen könnten. Deswegen werden viele sagen zum Schluss zu Christus, ja, sie kommen zu Christus und sagen, ja, haben wir nicht in deinem Namen das getan und das getan? Wir haben uns angestrengt, Christus, wie kannst du uns von dir weisen? Wir haben uns angestrengt, wir haben Kranke besucht, wir haben in deinem Namen böse Geister ausgetrieben und all das. Und Christus schaut in sein Buch und sagt, ihr steht hier nicht, ich kenne euch nicht. Schaut, dass ihr wegkommt. Warum? Weil in dem Buch des Lammes nur die stehen, die in Christus drin sind. Und Christus das Leben, ihr Leben übernommen hat. Nur diejenigen stehen in seinem Buch. Nicht die, die irgendetwas in seinem Namen tun wollen. Lesen wir ein Gleichnis. Dieses Gleichnis ist sehr bekannt in Matthäus. Matthäus 22. Ihr alle kennt dieses Gleichnis. Matthäus 22. Lesen wir erst einmal Vers 7. Hier heißt es da, ihr wisst, ihr kennt dieses Gleichnis alle. Der König lädt zu der Hochzeit ein. Und die, die er berufen hat, die er eingeladen hat, die wollen nicht kommen. Die haben alle etwas Besseres zu tun. Die wollen nicht kommen. Und dann heißt es hier in Vers 7, da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um. Und zündete ihre Stadt an. Wir wissen, dass 70 nach Christus Jerusalem vernichtet wurde. Niederbrannte. Bis an die Mauern, an die Grundmauern. Das ist nicht nur ein Gleichnis dafür, sondern ist auch ein Gleichnis für die heutige Zeit. Er sandte seine Knechte aus. Schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um. Zündete ihre Stadt an. Und dann heißt es in Vers 8. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Wen ihr findet. Einfach wahllos, ladet alle ein, die ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden. Böse und Gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Dann heißt es und sprach zu ihm, Vers 13, da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Warum sind denn wenige auserwählt? Schaut einmal, wie viele wurden eingeladen? Was für Menschen wurden eingeladen? Die Bibel sagt böse und gute. Böse und gute. Vollkommen uninteressant, wie der Mensch, was der Mensch von sich hält. Alle sind eingeladen. Und dann kommen sie zur Tür und alle bekommen ein Gewand. Das Einzige, was zählt hier in diesem Gleichnis, ist das königliche Gewand. Sonst gar nichts. Denn ein Mensch kommt hinein und hat kein hochzeitliches Gewand an. Und der König kommt und mustert die Gäste. Und er mustert die Gäste und fragt mich: Was hast du getan? Bist du ein böser Mensch oder bist du ein guter Mensch? Wie diese Witze über den Himmel und Petrus. Der Sünder nach seinem Tod geht hinauf und steht vor Petrus und dann fragt Petrus irgendeine dumme Frage: Na, was hast du getan? Bist du böse? Dann kommst du in die Hölle und solche Dinge. Die Bibel sagt nichts dergleichen. Es heißt hier, der König ging umher und sah nicht an, wer böse ist oder nicht böse ist. Er hatte nur ein Interesse. Haben meine Gäste alle das königliche Gewand an, das hochzeitliche Gewand oder nicht? Und er fand einen, der war nicht irgendwie böse, hatte nicht irgendwie eine krumme Nase, der war nicht besonders weiß oder besonders schwarz oder besonders dünn oder dick. Das war nicht das Problem, sondern das einzige Problem, das der König mit ihm hat, er hat kein hochzeitliches Gewand an. Und dieses hochzeitliche Gewand ist das Leben Jesu, ist Christus. Und er fragt ihn: Wie bist du hier reingekommen? Mit anderen Worten, du hast hier überhaupt nichts zu suchen, weil du kein hochzeitliches Gewand an hast. Und damals zu den Zeiten, besonders in bestimmten Orten der Welt, zu Hochzeiten teilte man hochzeitliche Gewänder aus. Die waren völlig umsonst, es waren wunderschöne Gewänder. Niemand musste sein Gewand von zu Hause mitbringen, sondern sie wurden ihnen ausgehändigt. Sie kamen dorthin und jeder bekam ein Gewand. Und es war ein freies Geschenk damals auf den Hochzeiten. Der geheiratet hat oder die Verwandten haben das organisiert und war völlig kostenlos. Und so mag einer vielleicht kommen und sagen: Oh nein, danke, ich hab selber ein schönes Kleid an. Das reicht mir. Das ist mir gut genug, ich will das Kleid nicht, das du mir gibst. Und dann sagt der Hausherr: Ja, du kommst ohne dieses Kleid nicht hinein, du kannst nicht an der Hochzeit teilnehmen. Und dann sagt er: Wie? Ja, schau dir dieses Gewand an, schau, wie wunderschön es aussieht. Weißt du, wie lange ich dafür gearbeitet habe? Weißt du, was ich dafür bezahlt habe? Weißt du, wie lange ich in die Kirche gegangen bin? Weißt du, wie lange ich die Bibel gelesen habe? Wie viele Kranke ich besucht habe? Wie viele Gefangene ich besucht habe? Weißt du das? Tja, es tut mir leid, was du auch immer getan hast, gilt dir überhaupt nicht. Hast du das hochzeitliche Gewand an? Willst du es annehmen? Willst du es anziehen oder nicht? Das ist die einzige Frage, die gestellt wird von uns allen. Und deswegen wird uns klar, jedem aufrichtigen und ehrlichen Menschen wird es klar, dass es überhaupt nicht darum geht. Und Gott hat uns nie eine Liste geben wollen. All diese Listen, die er den Israeliten damals gab, waren nur, damit sie begreifen, dass sie diese Liste nicht erfüllen können. Dass sie es nicht tun können, denn es ist eine göttliche Liste. Es ist eine Liste, die direkt vom obersten Befehlshaber kommt. Und die kann niemand einfach so erfüllen, indem er sich gut anstrengt oder sich besonders schön anzieht. Deswegen haben wir nicht eine Liste bekommen, sondern wir, wie schildert es Jesaja? Ich glaube in Hesekiel oder Jesaja. Dort heißt es: Ich kam an dir vorüber und sah dich in deiner Blutlache liegen. Und ich erbarmte mich über dich. Ich hatte Gnade mit dir. Wo lagen wir? Wo lag Israel? In seiner Blutlache. Was soll eine Blutlache zeigen? Wer blutet? Wer liegt in seinem eigenen Blut, der kurz vor dem Sterben ist? Was kann einer, der kurz vor dem Sterben ist, tun? Aber sehr viele von uns stehen auf, Blut überströmt und sagt: Oh, ich werde das alles tun. Gott verlangt von mir dies und das. Gott verlangt gar nichts. Er kommt und verachtet dich, weil du krank bist. Das ist das, was Gott getan hat durch seine Gnade. Und deswegen ist die Gnade so herrlich. So wundervoll. Deswegen sind wenige auserwählt, weil die wenigsten ihre Werke aufgeben möchten und das Gewand anziehen möchten, sondern sie wollen hinein, nicht durch die Tür, sondern sie wollen hineinklettern über die Mauer und durch das Fenster und durch alle möglichen Löcher hindurch schlupfen. Diese Gnade produziert vollkommene Werke. Nicht wir müssen die Werke produzieren, sondern die Gnade selbst produziert diese Werke. In Römer 11, Vers 6 lesen wir ganz schnell, weil wir wenig Zeit nur noch haben. In Römer 11, Vers 6 ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst. Hier haben wir eine klare Definition, was unsere Erlösung angeht. Wenn es aus Gnade ist, sagt Paulus, ja, dann was erzählst du mir von Werken? Wie kommst du mir mit Werken? Gott hat dich erlöst aus Gnade, also was erzählst du, dass ich das tun muss, das tun muss, das tun muss? Das ist das riesige Problem der Menschheit. Gott tut etwas Vollkommenes und der Mensch sagt, oh, lass mich noch etwas erledigen. Und das ist das große Problem der Menschheit. Römer 4, Vers 16. Hier heißt es, deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei. Wenn die Erlösung also aus Gnaden sein soll, muss sie aus Glauben kommen. Es muss einfach durch den Faktor Glauben kommen. Wenn es nicht aus Glauben kommt, woraus kommt es sonst? Es muss aus irgendetwas anderes kommen. Und das Naheliegendste sind natürlich Werke. Diese zwei Dinge werden kontrastiert, werden gegenübergestellt. Aber hier heißt es, wenn es aber durch den Glauben ist, dann ist es Gnade. Nur wenn es aus Glauben ist, dann ist es Gnade. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe. Hier geht er wieder auf die Verheißung ein, die Abraham gegeben wurde. Für alle Samen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die von Abraham aus dem Glauben leben. Die unter dem Gesetz, die meint er meint die aus dem alten Bund, unter dem alten Bund. Er meint das Volk Israel und sagt nicht nur die, die unter dem ersten Bund waren, die unter Gesetz waren, verwahrt waren, bis auf die Zeit, in die Christus kam, sondern wir auch. Jeder einzelne Mensch, ob zu Zeiten des Alten Testaments oder im Neuen Testament, sagt Paulus, völlig egal. Er wird allein aus Gnade gerettet, durch den Glauben. Sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater. Jemand sagte mal, wäre Religion etwas, was man durch Leistung kaufen könnte, würde der Starke leben und der Schwache sterben. Wenn Religion etwas wäre, was man durch Leistung sich erarbeiten könnte oder sich erkaufen könnte, würde der Starke leben und der Schwache würde sterben. Aber so ist es dank sei dem Herrn nicht. Weil es gibt auch solche wie mich, die ganz besonders schwach sind, die ganz besonders viel Blut verloren haben und die Blutlache umso größer ist. Und Christus kommt vorbei und verbindet mich und verbindet uns alle. Das hat er für uns alle getan. Deswegen soll sich nie jemand rühmen. Punkt Nummer 4, Gnade, kein Ansehen der Person. Gnade bedeutet, Gott hat kein Ansehen der Person. Er macht überhaupt keine Unterschiede. Römer 5, Vers 18. Hier heißt es, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Nicht nur für die Gläubigen, nicht nur für Israel, nicht nur für irgendjemanden, eine bestimmte Gruppe, sondern für alle Menschen. Gott macht überhaupt keinen Unterschied. Ob du 100 Menschen getötet hast oder überhaupt keinen Menschen, ob du 10.000 Mal gelogen hast oder überhaupt nicht einmal, ob du 10.000 Mal die Ehe gebrochen hast oder überhaupt nie, macht überhaupt keinen Unterschied. Alle sind Sünder und Ermangeln des Ruhmes. Das ist das Prinzip. Aber ich weiß, dass sehr oft Unterschiede gemacht werden. Selbst unter bekennenden Christen, weil wir das Evangelium nicht klar verstehen. Und sie sagen, ich bin nicht so wie dieser Newton. Der war ein Massenmörder. Ich bin nicht wie der Hitler. Wie kannst du sowas von mir behaupten? Guck mich doch an. Guck mein Leben an. Ich habe so viel Gutes getan. Und das ist das riesige Problem. Und sehr oft sagen wir es in Theorie, verneinen wir es. Aber in unseren Hinterköpfen schlummert dieser Gedanke und kommt jedes Mal hervor, wenn wir nicht auf Christus schauen. Das ist die Gefahr dabei. In Römer 5, Vers 20, lesen wir das noch schnell. Dort heißt es, das Gesetz ist aber dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Aber schaut jetzt her. Wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, was passiert da? Da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Du kannst also nicht sagen, dass einer, der besonders viel gesündigt hat, nicht gerettet ist. Ganz im Gegenteil, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und deswegen sagte Newton, erstaunliche Gnade. Was für süße Worte, sagte er. Gnade, die den Menschen rettet, so einen jämmerlichen, erbärmlichen Menschen wie mich. Und an diesem Punkt müssen wir alle gelangen, wo wir erkennen, dass wir jämmerlich, arm, blind und bloß sind. Und nicht viel von uns halten. Denn wer viel von sich hält, der hat ein Problem. Gott hat alle Sünden vergeben und weggetan. Wenn du das glaubst, ist es Realität. Es existiert keine Sünde mehr, weil die Sünde wurde in Christus weggetan. Keine Sünde trennt mehr von Gott. Deswegen haben wir freien Zugang in das Allerheiligste. Das ist das herrliche Evangelium. Nummer 5, Gnade ist ausreichend. Sehr viele Menschen sagen, Gnade, Gnade. Und früher hatte ich immer sehr, sehr viel Vorsicht. Ich war vorsichtig, wenn Menschen mir gesagt haben, Gnade, Gnade, weil es gibt viele, die sagen, glaube nur, überhaupt kein Problem. Aber sie lehnen das Gesetz ab. Und dann ist die andere Extreme, Gesetz, Gesetz, wir müssen das Gesetz hochhalten. Und die haben überhaupt nichts mit Glauben am Hut. Deswegen ist der einzige sichere Weg, ist die Gnade, die zur Harmonie, die zum Einklang mit dem Gesetz führt. Denn wie ich sagte, Gnade bringt das Leben Jesu. Das Leben Jesu ist in vollkommenem Einklang mit dem Gesetz, das er selbst gegeben hat. Wir brauchen sein Leben, wir brauchen nicht neue Vorschriften, wir brauchen nicht besser erklärte Regeln, damit wir es noch besser begreifen, damit wir sie noch detaillierter umsetzen können. Neulich habe ich eine Reportage gesehen und es ging um die Juden. Und ein kleines Mädchen hat in die Kamera gesprochen und hat gesagt, ja, wir dürfen am Sabbat kein Klopapier abreißen, deswegen mache ich das immer am Freitag, und sie hat gezeigt, wie sie das immer abreißt. Wir dürfen am Sabbat nicht die Haare kämmen, auch wenn Knoten drin sind, wir dürfen das einfach nicht. Wir dürfen kein Geld anfassen am Sabbat. All diese Vorschriften, und wir sagen, wir zeigen auf die Juden und sagen, nein, schau hier, solche dummen Menschen, wie können sie nur meinen, wie können sie nur annehmen, dass das sie irgendwie besser macht? Aber zur gleichen Zeit suchen wir in der Schrift Dinge, die wir erfüllen wollen. Das ist das riesige Problem dabei. Wenn wir etwas erfüllen wollen, dann ist es der Glaube an Jesus. Und das ist das Einzige. Aber nicht um irgendetwas zu tun, was Gott mir vorschreibt zu tun. Dann ist es mein Leben. Ich tue. Ich habe Vorschriften. Ich bin unter dem Gesetz und ich tue. Aber wenn es das Leben Jesu ist, dann ist er, der lebt und er tut Werke. Ich muss ihm nicht auf die Finger schauen. Er tut die perfekten und vollkommenen Werke. Ihr wisst, ihr kennt alle die Geschichte von Gideon. Als Gideon damals, die Midianiter waren, damals zu seiner Zeit, hatten die Herrschaft über Israel. Und Gideon war ein Mann, der war nicht besonders mutig. Denn es gab eine Situation, wo er den Weizen in seinem Weinkelter drosch. Er wagte es nicht, das offen sichtbar für alle zu tun, weil die Midianiter, die haben alles konfisziert, die haben alles weggenommen von den Israeliten. Und er versteckte seinen Weizen und drosch seinen Weizen in der Weinkelter und hatte Angst, dass die Midianiter kommen würden. Und dann erscheint hinter ihm ein Engel und sagt, der Herr ist mit dir, sagt der Engel, du tapferer und starker Held. Und Gideon dreht sich um und schaut hinter sich und sagt, wo, meinst du mich? Nee, da muss irgendein anderer sein, den du meinst. Ich bin kein starker Held. Meinst du mich? Und der Engel sagt, ja, dich meine ich, du geliebter Gottes, du starker Held. Und er sagt, nee, das kann nicht sein. Meines Vaters Haus ist das kleinste in ganz Manasse. Wie kannst du mir sagen, dass ich ein Held bin? Ich bin der kleinste auch in meinem Haus. Ich bin sogar der jüngste. Also wie kannst du sagen, dass ich ein Held bin? Und der Engel sagt, ja, dich meine ich, du bist ein Held. Und die Frage lautet natürlich, ja, war Gideon ein Held? Was würdet ihr sagen, war Gideon ein Held? Selbstverständlich war er ein Held. Warum? Wenn Gott das so sagt, dann war er ein Held. Wenn Gott spricht, dann ist es so. Glaubt ihr Gott nicht? Gott sagt, du bist ein Held. Und Gideon sagt, nö, das ist Unglauben. Aber wenn Gott spricht, dann sagst du, okay, wenn du das sagst, dann bin ich ein Held. Gelobt sei der Herr. Das wäre die richtige Reaktion. Aber Gideon war nicht so weit. Und Gideon hat gesagt, ich kann das nicht annehmen. Ich kann das nicht glauben. Herr, bitte, gib mir ein Zeichen. Und dann hat er verschiedene Zeichen vom Herrn gefordert. Und der Herr war geduldig, dass er jedes Zeichen an ihm gegeben hat. Das ist Unglaube. Was meint ihr, warum heute nicht solche Zeichen geschehen? Und warum früher die Zeichen waren? War es nicht, weil der Glaube der Menschen so schwach war? Warum musste Gott Mose mit Zeichen auffordern, nach Ägypten zu gehen, um sein Volk zu befreien? Warum musste er all diese riesen Zeichen tun bei Israel? Das Meer teilen, die Wolkensäule, die Feuersäule, all das, damit ihre Knie nicht schlottern, sondern damit sie Vertrauen gewinnen. Weil ihr Glaube schwach war. Sie waren im Unglauben. Deswegen Zeichen zu verlangen, deutet auf Unglauben hin. Denn sein Wort ist genug. Wenn Gott es sagt, dann ist es so. Aber Gideon war nicht so weit. Und so hat Gideon gesagt, nee, ich will ein Zeichen, bitte Herr, erbarme dich. Es tut mir leid, dass ich das bitte, aber ich kann das einfach nicht annehmen so. Ich werde eine Wolldecke rauslegen. Und wenn es am nächsten Morgen nur die Wolldecke voller Taue ist und drumherum alles trocken ist, dann werde ich dir glauben. Und so war es dann. Am nächsten Morgen kam er raus und die Wolldecke war voller Tau. Und er drückte es aus und eine ganze Schüssel voll Wasser war übrig. Und dann das war ihm auch nicht, immer noch nicht genug. Er sagte, so, nein, das ist mir noch nicht genug. Gott, morgen will ich, dass du die Wolldecke trocken lässt und alles drumherum voller Tau. Und es geschah so. Am nächsten Morgen kam er raus und die Wolldecke war trocken. Und dann begann er zu glauben. Und dann konnte er annehmen, ich bin ein Held. Und dann was geschah? Mit 300 Männern ging er zu den Midianitern und vernichtete ein ganzes Heer von Tausenden und Abertausenden von Kriegern. Mit 300 Mann, bewaffnet mit einer Fackel und einer Posaune. Nichts anderes. Das ist das Wort Gottes. Wenn Gott es sagt, dann ist es so, auch wenn wir es nicht begreifen. Wenn Gott dich erlöst, dann tut er es. Dann sagt er nicht, so, jetzt musst du aber dich sputen, dass du etwas Gutes tust. Deswegen ist es so herrlich, wenn wir die Gnade Gottes betrachten. Gnade ist Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Zeit halber werde ich diese Verse noch überspringen, aber ein Zitat möchte ich euch noch vorlesen von Wagner und dann schließen wir ab. Wagner sagt in einem Zitat, die frohe Botschaft in Wagner über den Galaterbrief. Dort sagte, das Geheimnis des Evangeliums ist Christus im Gläubigen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er sagt, nur so kann die Wahrheit Gottes erkannt und bekannt gemacht werden, wenn Christus in dem Menschen lebt. Das Geheimnis des Evangeliums ist Christus im Gläubigen. Nur so kann die Wahrheit Gottes erkannt und bekannt gemacht werden. Christus steht nicht weit entfernt und legt die richtigen Grundsätze für uns fest, damit wir ihnen folgen. Habt ihr das mitbekommen? Ich stimme Wagner vollkommen zu. Er sagt, Christus steht nicht weit entfernt und legt die richtigen Grundsätze für uns fest, damit wir ihnen folgen, sondern er prägt sich selbst in uns ein. Er nimmt von uns Besitz, wie wir uns ihm übergeben und offenbart sein Leben in unserem sündigen Fleisch. Das ist das herrliche Evangelium. Das ist die Gnade. Das fasst alles zusammen, was Gott getan hat in Christus. Es ist die Gnade, uns eine unverdiente Gunst, uns ein Leben zu schenken, in dem alles bereits vorhandene Realität ist. Sieg über Sünde, Freiheit vom Gesetz, Freiheit von Satan und seinen Anschlägen, Sieg über die Welt, all das ist eine vollständige Realität, die zu uns kommt durch die Gnade Gottes allein. Nur durch die Gnade. Möge der Herr uns geben, dass wir es begreifen, dass Gnade nicht etwas ist, wozu wir etwas beitragen müssen oder, um es festzuhalten, bestimmte Richtlinien erfüllen müssen. Von Anfang bis zum Ende ist Gnade frei erhältlich in Christus als ein freies Geschenk. Möge der Herr die Aufrichtigen unter uns leiten und führen, damit wir diese Wahrheit nie vergessen. Amen. Amen.